Anne, ich habe dieses Mal ein richtig schweres Thema für Update Erde mitgebracht.
Schwer, im Ernst, du machst diesen Wortwitz wirklich.
Ja, Blei, es geht um Blei.
Ja, ja, ich hab's verstanden, aber ist Blei wirklich ein schweres Thema, jetzt mal abgesehen vom Gewicht von Blei?
Es ist leider wirklich ein schweres Thema, es ist sonst auch nicht sonderlich zum Lachen, deshalb mache ich das jetzt direkt hier am Anfang. Aber es ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte, die ich da erzähle gleich und gleichzeitig auch ziemlich erschreckend. Also vor allem, wenn du Teil der Generation X bist, Blei ist auch heute noch ein großes Problem. Problem für Umwelt und Gesundheit.
Ein bleischweres Problem.
Ach, du darfst das jetzt machen, oder was?
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Jansen.
Und mit Anne Preger von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir sprechen hier ja jede Woche über wichtige Themen zu Umwelt, Natur und Klima.
Und jetzt geht es hier als erstes eben um Blei. Warum bitte Blei, Klaus?
Ja, es ist eine neue Studie rausgekommen, die zeigt, wie viel Schaden Blei in unseren Gehirnen wohl schon angerichtet hat. Also da steht drin, dass Blei in den USA die mentale Gesundheit von großen Bevölkerungsgruppen verschlechtert hat und auch Persönlichkeitsmerkmale verändert hat.
Evil.
Und hier in Europa sind die Umstände im Prinzip vergleichbar.
Deshalb klären wir das jetzt mal, welche Folgen Blei hat, wo das Zeug herkommt und was man tun kann, damit es besser wird mit dem Blei. Du hast gesagt, Blei kann zu geistigen Problemen führen. Was heißt das genau?
Ja, das kann ganz viele mentale Probleme auslösen. Depressionen, Angststörungen, Konzentrationsprobleme, Hyperaktivität, stärkeres neurotisches Verhalten.
Also eine lange Liste.
Eine sehr lange Liste, ja. Es ist auch schon alles sehr gut untersucht. Und in der neuen Studie wird beschrieben, dass die große Mehrheit der Menschen in den USA, die so Mitte der 1960er bis circa 1980 geboren wurden, die Generation X eben, erhöhte Bleiwerte im Blut hatte. Und dass da höchstwahrscheinlich ein Zusammenhang besteht zu geistigen Erkrankungen. Also vermutlich hat das bei Millionen Menschen zu psychischen Problemen geführt, mal stärker, mal schwächer. Und das betrifft auch noch die direkten Generationen davor und danach.
Also ich hatte Blei als Gesundheitsproblem schon auf dem Schirm, aber wenn man das jetzt so zum ersten Mal hört, was du da erzählst, ja, ich könnte verstehen, wenn man jetzt denkt, what the fuck, wieso Blei? Und also erklär das doch mal bitte, wo ist dieses ganze Blei hergekommen?
Ja, also in den USA sind es teilweise Bleirohre, die immer noch als Trinkwasserleitungen genutzt werden, aus denen sich dann das Blei langsam löst. Aber die Studie, die hat gezeigt, dass auch Menschen betroffen waren, die keine Bleirohre hatten. Und die Werte deuten als Hauptursache klar auf verbleites Benzin.
Verbleites Benzin, muss man dazu sagen, war ja lange ganz normal, dass im Benzin direkt schon Blei mit drin war, nämlich damit der Motor runterläuft.
Ja, das hat auch ganz toll geklappt. Also für den Motor,
genau,
ist super,
für den Motor.
Super rund gelaufen, dass Blei hochgiftig ist für Menschen, für Tiere und auch für Pflanzen. Das hat man da allerdings lange Zeit ja zwar gewusst, aber ganz offenbar nicht so wichtig genommen. Blei war in den 1960er und 70er Jahren überall in hoher Konzentration als Zusatz in den Kraftstoffen drin. Und das hat vor allem kleinen Kindern geschadet. Denn Blei ist ein Nervengift und Kinder, die sind dafür besonders empfänglich, weil sich die Gehirne von Kindern halt erst noch entwickeln und da kann Blei besonders schädlich sein. Andere Studien, die haben schon gezeigt, dass dadurch wahrscheinlich gleich mehrere IQ-Punkte verloren gegangen sind. Das kann gerade bei niedriger Intelligenz große Auswirkungen haben.
Und diese Kinder von damals, die gehören eben zur Generation X.
Ja, genau. Also die hat das Blei dann abbekommen, so mit am schlimmsten. Mhm. Unter anderem aus diesen Abgasen, das ist dann in das Blut gegangen und ist dann ins Gehirn transportiert worden, aber auch in Leber, Lunge, Milz, Nieren und schließlich ist auch ein Teil davon eingelagert worden in Zähnen und Knochen.
Das heißt, das kriegt man da auch gar nicht wieder raus.
Genau, das sorgt dann noch nach Jahrzehnten für einen erhöhten Blutbleispiegel.
Das heißt, diese schleichende Vergiftung von früher, die hat auch heute noch ganz konkrete Auswirkungen.
Genau, ja. Und das ist nicht nur auf neuronale Erkrankungen beschränkt oder Leistungsfähigkeit. Durch Blei steigt auch das Risiko für Nierenschäden, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Leben. An Bleivergiftungen kann man dann auch sterben. Die Vereinten Nationen, die schätzen, dass es deswegen jedes Jahr Hunderttausende vorzeitige Todesfälle gibt.
Bei all dem stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, was wusste man damals schon? Also war das nicht eigentlich schon lange, lange klar, wie schädlich Blei ist?
Ja, also man hat gewusst, dass es schädlich ist. Es gab auch Todesfälle und schwere Erkrankungen bei Fabrikunfällen zum Beispiel. Aber es hat sich trotzdem durchgesetzt, weil der Schaden durch verbleites Benzin so direkt halt auch nicht nachweisbar war für lange Zeit. Und dann sind irgendwann andere Motoren gebaut worden, für die war dann kein Blei mehr nötig. Und Japan hat dann als erstes Land verbleites Benzin verboten. Das war 1980.
Also es war schon fortschrittlich wahrscheinlich.
Ja, sozusagen. Und Deutschland, da ist es ein bisschen später gewesen. 1988 ist dann das verbleite Benzin verboten worden und das verbleite Superbenzin dann 1996, was international verglichen auch eher früh war sogar fast.
Okay.
Und was glaubst du, wann das letzte Land aufgehört hat, den Zusatzstoff in Autos zu nutzen?
Wenn du das so sagst, vermutlich spät. Ich sag mal 2010?
Ja, es war erst im Juli 2021.
What the fuck?
Das war das Land Algerien als letztes. Und ja, da hat es sogar dann eine Message gegeben vom UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der diesen weltweiten Kraftakt dann gefeiert hat.
Today we celebrate a milestone for multilateralism. The culmination of a united global effort to rid the world of lead in petrol, a major threat to human and planetary health.
Also er sagt da, dass Blei im Benzin eine Bedrohung für die Gesundheit von Menschen und vom Planeten gewesen ist und dass es einfach ein Riesenerfolg ist, dass es das jetzt weltweit nicht mehr gibt.
Genau, richtig.
Ist das Bleiproblem damit denn komplett verschwunden? Ja nicht, oder?
Nee, also es gibt wirklich erschreckende Zahlen der Vereinten Nationen dazu. Ein UNICEF-Bericht ist zum Schluss gekommen, dass vermutlich 800 Millionen Kinder weltweit von zu hohen Bleiwerten betroffen sind. Also jedes dritte Kind, vor allem in Afrika und Asien, aber auch in Zentral- und Südamerika und in Osteuropa. Im Blut dieser Kinder ist ein Warnwert der UNO überschritten. Ab dann geht's auch schon los mit dem Verlust von IQ-Punkten.
Also so wie damals bei der Generation
genau,
X.
Genau, wie bei der Generation X, und wobei man dann sagen muss, eigentlich, dass jeder Kontakt mit Blei schädlich ist, nicht erst ab einem bestimmten Grenzwert.
Wie kommen denn die Menschen und auch die Kinder in Kontakt mit Blei in diesen Ländern? Also wenn das nicht mehr aus Auspuffen und aus Benzindämpfen kommt?
Es sind trotzdem oft Autos schuld, aber halt nicht die Motoren, sondern die Batterien, also die Starterbatterien von Verbrennern. Mhm. Das sind Bleisäurebatterien. Und je mehr Autos in die ärmeren Länder kommen, desto häufiger werden diese Batterien da auch recycelt, aber halt oft, ohne dass Leute halt Bescheid wissen, was das für ein gefährliches Nervengift ist, dieses Blei. Die kommen dann in Kontakt mit Bleistaub, wenn sie die Batterien aufbrechen. Die schmelzen das Blei in offenen Öfen. Die giftigen Dämpfe, die ziehen dann in die Gemeinden und die Arbeiter, die tragen das dann auch in ihre Kleidung mit nach Hause.
Mhm.
Und Bergbau ist auch ein Problem, wo immer wieder Blei freigesetzt werden kann und bleihaltige Farben, die immer noch nicht überall und umfassend verboten sind. Und auch in Deutschland wird beim Jagen noch mit Bleimunition geschossen. Auch dadurch kommt das Nervengift dann in die Umwelt, manchmal mit tödlichen Folgen, wenn Tiere mit Blei versetzte Kadaver fressen.
Das klingt alles nicht schön, das klingt schlimm, aber es klingt auch nach was, wo man zumindest Anpacks hat, es besser zu machen.
Ja, das sagt UNICEF auch. Also Blei kann sicher recycelt werden. Blei kann oft durch ungefährlichere Materialien ersetzt werden. Menschen können auch aufgeklärt werden über die Risiken. Und das Ganze, das zahlt sich dann auch noch aus. Also weil es weniger Gesundheitskosten gibt und durch gesündere Menschen dann auch mehr Wirtschaftsleistung, wenn man unbedingt ein Preisschild dran kleben will.
Mhm.
UNO-Generalsekretär Guterres, der hat deshalb auch die Hoffnung, dass sich was tut. Denn das weltweite Verbot von Bleizusätzen, zumindest im Benzin, das hat ja gezeigt, dass es geht, wenn man es wirklich will und wenn man es anpackt. Ja, wirklich anpacken sollte man auch was beim Plastik.
In den letzten Tagen sind ja vermutlich auch in euren Timelines Nachrichten aufgetaucht mit Überschriften so in der Art, weltweites Abkommen zu Plastikmüll gescheitert.
Ja, gescheitert, das klingt jetzt ziemlich final, also so, als ob es jetzt definitiv kein internationales Abkommen geben wird. Anne, du hast dir das näher angeschaut und du sagst, das Abkommen, das ist gar nicht gescheitert.
Das ist das eine, und ich finde solche Überschriften auch noch aus einem anderen Grund irreführend, weil es geht streng genommen nicht um Plastikmüll.
Also zumindest nicht nur. Wir rücken jetzt beides an dieser Stelle mal gerade und bringen euch auf den aktuellen Stand, wie es wirklich ums weltweite Plastikabkommen steht.
Genau. Wenn man mal beim Anfang anfängt, in Südkorea, in der Stadt Busan, da haben Vertreter von mehr als 170 Ländern der Welt verhandelt, und zwar über den Text für ein weltweites Abkommen.
Ja, soweit alles noch klar.
Aber es ging dabei eben nicht nur um Plastikmüll, sondern es ging um Plastik ganz allgemein. Also wie viel und welche Art von Plastik wollen wir in Zukunft noch herstellen? Was darf da drin sein an chemischen Stoffen? Welche Stoffe vielleicht nicht mehr, weil sie die Gesundheit schädigen und oder die Natur? Also da reden wir von Tausenden von Chemikalien, die als bedenklich gelten und die man in gängigen Kunststoffen alle schon nachgewiesen hat.
Also Plastik ist nicht gleich. Plastik ist ja auch das Problem. Eigentlich war ja der Plan, dass sich diese 170 Staaten bei der Konferenz auf einen Text für dieses Abkommen einigen. Woran hat es da gehakt?
Also wirklich eine große Mehrheit von Staaten, um die 100, waren sich bei den Verhandlungen einig. Sie wollen eben die Probleme durch Plastik ganzheitlich angehen und schon bei der Herstellung ansetzen, damit eben in Zukunft von vornherein weniger Plastik hergestellt wird, das dann später beim Gebrauch oder eben auch als Müll Probleme macht.
Okay, und auf der anderen Seite?
Ja, da standen Länder, die sich auf den Standpunkt gestellt haben, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn wir so viel Plastik herstellen und nutzen. Nur Plastikmüll ist das Problem und das lösen wir zum Beispiel, indem wir Plastikmüll besser recyceln. Und zu den Ländern, die sich da quergestellt haben, gehören unter anderem Saudi-Arabien, Kuwait und Russland. Also Länder, die Erdöl fördern und verkaufen, aus dem dann Plastik gemacht wird.
Ja, große Überraschung sozusagen. Und jetzt? Also
jetzt wird halt einfach im neuen Jahr am Abkommen weiterverhandelt.
Und ist schon klar, wann das passiert und wo das dann stattfinden wird?
Also wahrscheinlich innerhalb von den nächsten 6 Monaten, wobei es noch nicht klar ist, wann und wo genau. Es ist aber klar, worüber verhandelt wird. Also es gibt da schon einen konkreten Vertragstext als Entwurf. Da stehen im Moment noch viele Klammern drin, wo dann eben noch Details geklärt werden müssen.
Okay, es müssen Details geklärt werden, aber das klingt ja schon mal deutlich anders als die Überschrift Abkommen gescheitert.
Ja, finde ich schon. Trotzdem ist es natürlich so, dass die 100 Länder, die gerne voranschreiten wollen und aktiv werden wollen, dass die über die Verzögerung jetzt nicht happy sind. Und die Folgen davon hat ein Vertreter von Panama in der letzten Sitzung der Konferenz dann so auf den Punkt gebracht.
By the time we reconvene,
also er sagt, bis wir uns wieder treffen, wird noch mehr Plastik ins Meer gespült. Meerestiere sterben deswegen. Mikroplastik wird in unser Trinkwasser, unser Essen und unsere Körper eindringen.
Microplastics will continue to infiltrate our water, food and bodies. Every child born in the next 6 months.
Ja, und jedes Kind, das in den nächsten 6 Monaten geboren wird, wird dieses Gift im Blut tragen.
Also die Verzögerung ist nicht schön, aber vielleicht hat die zusätzliche Verhandlungsrunde im neuen Jahr dann auch gute Seiten. Es gab etliche Beobachter aus der Wissenschaft, aber auch von Umweltorganisationen wie dem WWF oder Greenpeace. Die können sich vorstellen, dass es möglicherweise für die Umwelt und auch für die Gesundheit von Menschen in Sachen Plastik vielleicht hilfreicher sein könnte, wenn sich die ehrgeizigen Länder auf ein Abkommen einigen und das dann ein Abkommen ist, was vielleicht wirklich wirksam ist. Die Probleme angeht, die zu viel Plastik so mit sich bringt, als wenn es jetzt einen Vertragstext gäbe, der total schwammig und verwässert ist, den zwar dann selbst Ölproduzenten wie Saudi-Arabien und Russland mittragen, aber der beim Problem nicht wirklich was ändert, weil zum Beispiel alle Punkte im Abkommen nur freiwillige Vorschläge sind.
Okay, die Ehrgeizigen gehen dann quasi voran, aber müssen nicht eigentlich immer alle Länder zustimmen bei solchen Abkommen der Vereinten Nationen? War das nicht immer so?
Das kommt aufs jeweilige Abkommen an. Bei den Plastikverhandlungen sind die Spielregeln nicht ganz klar. Also theoretisch könnte eine Mehrheit reichen. Mhm. Die bremsenden Länder, sage ich jetzt mal so, die sehen das aber anders und die pochen natürlich darauf, dass es einen kompletten Konsens unter allen geben soll.
Ja, und die fortschrittlichen Länder, was mit denen?
Ja, die könnten natürlich jetzt sagen, wisst ihr was, Leute, wir einigen uns einfach untereinander, wir preschen einfach mal vor und schließen untereinander so einen internationalen Vertrag. Sowas hat es in der Vergangenheit auch schon mal gegeben. Aber es wäre nicht ganz klar, ob dann so ein Vertrag unter 100 Ländern noch unter dem Dach der Vereinten Nationen angesiedelt wäre, was aber immer praktisch ist.
Okay, also das sehen wir dann nächstes Jahr, 2025. Dann gehen die Verhandlungen für ein weltweites Plastikabkommen nämlich weiter. Unser Podcast, der heißt ja Update Erde und jetzt kümmern wir uns passend dazu ganz konkret um Erde.
Also um Erdreich oder fachlich korrekt ausgedrückt um Boden.
Fachlich korrekt, also das ist dir wichtig, ne?
An der Stelle vielleicht schon so ein bisschen, weil ich nämlich vom Studium her spezialisiert bin auf Bodenkunde.
Bodenkunde ist jetzt nicht Parkett oder Laminat.
Genau, das ja. Nicht. Also ich bin gerne wirklich draußen unterwegs gewesen und habe im Boden rumgebuddelt und habe geschaut, was Böden fruchtbar macht oder wie man sie wieder aufpäppeln kann, wenn sie geschädigt sind.
Damit bist du dann genau die Richtige für das Thema Bodenschwund und Wüstenbildung. Auch dazu gibt es gerade eine große UNO-Konferenz.
Und passenderweise findet die statt in einem Land mit großen Wüsten, nämlich in Saudi-Arabien in der Stadt Riad.
Und diese Weltwüstenkonferenz, die nehmen wir uns jetzt mal zum Anlass, um 3 Dinge zu klären. Erstens, wodurch werden Wüsten immer größer und wodurch geht fruchtbarer Boden verloren? Zweitens, was lässt sich dagegen tun? Und drittens, was hat das mit uns in Deutschland zu tun? Anne, mach dir bitte die Hände Hände schmutzig und leg mal los.
Ich packe meine Schaufel ein. Ja, also wenn Wüsten wachsen, dann denken viele vielleicht zuerst an Dürren.
Ja, die werden an vielen Orten durch den Klimawandel ja auch häufiger und auch heftiger.
Das stimmt soweit und das trägt natürlich auch zur Wüstenbildung bei. Aber was auch ganz entscheidend ist, ist, wie wir mit dem Land umgehen und mit Wasser. Also erstmal bleiben wir beim Land. Wenn Bäume gefällt werden für Brennholz oder wenn Büsche abgebrannt werden auf großer Fläche Jahr für Jahr für Weiden oder wenn man Felder unbewachsen brach liegen lässt und dann der Wind oder starker Regen genau die Bodenbestandteile wegtragen kann, die für die Bodenfruchtbarkeit wichtig sind. All solche Sachen machen das Land anfälliger dafür, öde zu werden und im Zweifel dann eben auch zur Wüste. Und es kommt eben auch noch aufs Wasser an. Also wenn Menschen Brunnen bauen und dann aus dem Boden viel Wasser abpumpen, dann sinkt der Grundwasserspiegel. Dann kann es im Zweifelsfall passieren, dass selbst Bäume mit langen Wurzeln nicht mehr ans Wasser rankommen und absterben. Oder auch ein Problem, wenn man Boden in trockenen Gebieten falsch bewässert, dann versalzt der.
Und dann ist der auch nicht mehr nutzbar sozusagen.
Genau.
Ja, ein schlechter Umgang mit Land und Wasser und Klimawandel. Das alles kann Wüsten wachsen lassen, Böden unfruchtbar machen. Und das haben wir diese Woche auch in den Wissensnachrichten bei Deutschlandfunk Nova auch schon gemeldet. Also all diese Probleme, die sind groß. Die Vereinten Nationen, die gehen davon aus, dass jede Sekunde auf einer Fläche von 4 Fußballfeldern wertvoller, gesunder Boden verloren geht.
21, zack, wieder 4 Fußballfelder mehr.
Und wenn man es hochrechnet, das macht pro Jahr weltweit eine Fläche, die fast 3-mal so groß ist wie Deutschland.
Finde ich eine krasse Vorstellung. Ja. Welche Zahl ich auch noch krass finde, die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass inzwischen bis zu 40% der Böden degradiert sein könnten, also nicht mehr gut nutzbar sind. Und das betrifft dann mehr als 3 Milliarden Menschen, die diese Flächen eigentlich brauchen, zum Beispiel als Weide, als Acker oder als Wald.
Dann müssen wir jetzt langsam mal dringend auf Lösungsstrategien gucken. Also wenn eine Wüste einmal da ist oder ein Boden einmal geschädigt ist, kann man dann überhaupt noch was machen?
Oft ja. Also teilweise ist es einfach, teilweise ist es aufwendig und teuer, Wüsten zurückzudrängen oder Böden zu sanieren oder wieder aufzupäppeln. Deswegen ist bei dieser Wüstenkonferenz jetzt in Saudi-Arabien auch Geld wieder mal ein großes Thema. Ärmere Länder, die besonders betroffen sind von Dürre und Wüstenbildung, zum Beispiel in Afrika, die wünschen sich Geldtöpfe, damit sie Boden gut machen, wenn man so will. Aber zu deiner Frage, wie sowas aussehen kann, also zum Beispiel kann man Bäume pflanzen, die Boden festhalten und die gleichzeitig auch das Mikroklima beeinflussen und mit der Zeit dann auch für mehr Regen in der Region sorgen können.
Ja, sowas versucht man ja auch am Südrand der Sahara, ne? Also diese grüne Mauer, die da gepflanzt wird, wird zumindest versucht. Das hatten wir in Update Erde auch mal schon mal als Thema. Und die Sahara, die ist ja gefühlt vielleicht weit weg. Aber das Thema, das hat ja mehr mit Deutschland zu tun, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Oder warum?
Ja, also aus mehreren Gründen. Das eine ist, viel von dem, was wir Menschen in Deutschland oder auch unsere Nutztiere in Deutschland so essen, das wird ja anderswo auf der Welt angebaut. Da lohnt sich zum Beispiel ein Blick nach Spanien, wo viel von unserem Obst und Gemüse herkommt und wo Wüsten wirklich wachsen und wo fruchtbarer Boden verschwindet. Und ja, auch bei uns vor der Haustür sind viele Böden geschädigt. Also ne, man redet dann davon, dass die degradiert sind.
Ja, du hast ja gerne die Fremdwörter. Aber wodurch sind die degradiert, geschädigt?
Also das hat mehrere Ursachen. Das eine ist zum Beispiel Versiegelung. Denk an das Gewerbegebiet, das einfach mal großzügig Äcker zu asphaltiert.
Ja, also Betonwüsten und keine fruchtbaren Böden mehr dann.
Genau. Oder das Thema Verschmutzung. Ne? Wir waren vorhin bei Blei. Also denk mal an Altlasten aus der Industrie. Also auch zu viel giftiges Blei oder andere Schwermetalle in Böden ist ein Thema, was zur Bodendegradation beiträgt. Oder Landwirtschaft. Landwirte haben da schon auch eine große Verantwortung, die Böden auf ihren Äckern und Feldern gut zu pflegen. Also Fachleuten zufolge ist leider auf rund einem Fünftel der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland der Boden geschädigt, degradiert. Und das müsste eigentlich nicht sein, weil man kann Böden pflegen. Zum Beispiel, indem man nicht immer das Gleiche hintereinander anbaut oder indem man so wenig wie nötig mit schweren Treckern drüber fährt, weil das nämlich den Boden verdichtet und die Struktur des Bodens kaputt macht. Was auch hilft, ist, wenn man einen Acker nicht unbewachsen brach liegen lässt, weil dann im Zweifel nämlich Regen fruchtbaren, humusreichen Boden wegschwemmen kann. Mhm. Also das Wissen ist da, wie man Böden pflegt und wie man sie wieder aufpäppelt.
Ich finde, es wird jetzt klar, wenn Wüsten wachsen und fruchtbare Böden verschwinden, dann kann uns das auch in Deutschland echt nicht egal sein.
Was geht?
So, stell dir mal einen Blauwal vor. Direkt vor dir, jetzt
ja,
im Studio.
Ich sehe dich nicht mehr. Der ist groß, der genau, ist hier ja. zwischen uns.
Genau, gut 30 Meter können die lang sein. Überleg mal, was 30 Meter von dir weg ist jetzt gerade. Man kann das gar nicht mehr sehen. Das ist ja außerhalb vom Raum.
Ja, ist auch dunkel draußen. Worauf möchtest du hinaus, Klaus?
Also ich will nur sagen, dass das riesige Tiere sind. Ja. Größer, als man oft denkt. Aber die haben ein Problem, noch riesigere Schiffe. Also moderne Containerschiffe, die sind noch 10-mal länger als ein Blauwal. Und leider kommt es zwischen diesen Riesenschiffen und Riesenwalen immer wieder zu Zusammenstößen.
Was ein Problem ist, aber wir sind ja jetzt in unserer Rubrik Was geht? Hier sprechen wir drüber, wie was besser laufen kann, wenn es um Klima, Umwelt oder Wale geht.
Genau, richtig. Also das Gute ist, dass wir inzwischen mehr über die Wandergebiete von Blauwalen wissen, aber auch von Finnwalen und Buckelwalen und Pottwalen und das Ganze weltweit.
Also von den ganz Großen.
Genau.
Das heißt, wir wissen jetzt besser, wo diese Tiere lang schwimmen. Hilft uns das denn dann auch dabei, sie besser zu schützen?
Ja, in einer neuen Studie der University of Washington ist rausgekommen, dass sich 92% dieser Wandergebiete von den Walen überschneiden mit Schiffsrouten.
Was erstmal nicht gut ist.
Genau, nicht gut. Und die Forschenden, die haben aber Hochrisikogebiete ausgemacht für die Zusammenstöße. Und die liegen fast alle in Küstennähe und in den Wirtschaftszonen von einzelnen Ländern.
Und das ist wichtig, weil dann die Länder was tun können und aktiv werden können.
Genau, richtig.
Was kann man denn dann machen? Also bei Unfällen im Straßenverkehr würde ich ja sagen, Fuß runter vom Gas.
Ja, und das sagen die Forschenden auch. Also Walschutzzonen festlegen und dann Geschwindigkeitsbegrenzungen für die großen Schiffe. Und das gibt sogar schon vor der Küste von Kalifornien. Whale Safe heißt das Programm. Die Frachtschiffe, die werden informiert, wenn Wale in der Nähe sind. Und die fahren dann langsamer. Und tatsächlich, seit es dieses Programm gibt, hat es da deutlich weniger Zusammenstöße zwischen Schiffen und Walen gegeben.
Klingt so ein bisschen nach Krötenwanderung, also Schilder hinstellen und langsam fahren sozusagen.
Ja, Krötenwanderung XXL, das stimmt, ja.
Also da kann man an der Stelle von Kalifornien lernen, das scheint ein gutes Vorbild zu sein für andere Regionen, um auch da Wale noch besser zu schützen.
Ja, auf jeden Fall, bis jetzt gibt es nur in knapp 7% dieser Hochrisikogebiete Schutzmaßnahmen, aber jetzt, wo man die Gebiete zumindest besser kennt und wenn es jetzt Karten davon gibt, können Staaten auch anfangen zu handeln und die Hauptautorin der Studie, die sagt zumindest, dass es jetzt eine ermutigende Perspektive für den Naturschutz gibt.
Das klingt ein bisschen nach Schlusswort. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen?
Also ich finde es schon krass, dass es wirklich tausende Stoffe gibt, die im Plastik drin sind, wo wir noch nicht genau wissen, wie schädlich die sind. Das ist schon Wahnsinn und bedenklich. Und bei dir?
Ich hänge noch so ein bisschen bei den Fußballfeldern. Also dass in jeder Sekunde, zack,
ja, ist krass.
4 Fußballfelder an fruchtbarem Boden kaputt geht und entweder zur Wüste wird oder anderweitig eigentlich nicht mehr nutzbar ist für uns oder für die Natur. Das finde ich eine krasse Zahl und als Bodenkunderin wünsche ich mir natürlich, dass wir den Boden mehr wertschätzen, von dem wir ja wirklich echt abhängen.
Deine Minute Natur.
So, jetzt tauchen wir noch zum Schluss mal ab mit einem Buckelwal.
Der hoffentlich ganz entspannt im Ozean unterwegs ist und ganz weit weg von irgendwelchen Schiffsrouten.
Das war der Wal, nicht das Schiff. Das klang gerade wie so ein Wal, wie so ein Schiffshorn. Sorry.
Nee, gar nicht.
Ja, der klingt happy, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Du kannst walisch?
Ja, so ein bisschen, glaube ich. Klaus und Anne schwimmen jetzt nach Hause. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.